schon ein bisschen älter und ändere nicht gern meine Gewohnheiten. Ja, die Frage ist, wie lange halte mir das noch aus, so Lobpreis zu machen, ohne mitsingen zu können? Wie lange halten wir das durch? Aber das ist ja nicht nur hier im Gottesdienst so, sondern durchhalten so, das ist die Parole, die uns jetzt seit Monaten irgendwie begleitet, in allen Lebensbereichen. Und auch jetzt sind es ja noch einige Wochen durchhalten, die Beschränkungen einhalten, bis alle geimpft sind und so weiter. Dann wird alles wieder möglich, Freunde treffen, einkaufen, im Biergarten sitzen, wobei mir das wäre das eigentlich egal, aber andere ist es vielleicht wichtig. Also diese Aufforderung hören wir jetzt schon lange und jeder sehnt sich nach Freiheit. Ja, durchhalten ist auch ein Thema, zu dem uns die Bibel an vielen Stellen auffordert, besonders im letzten Buch der Bibel. Wir haben ja in den vergangenen 85 Tagen in einer Bibellesegruppe so das Neue Testament von Apostelgeschichte bis Offenbarung durchgelesen, so eine Gruppe von circa 25 Leuten aus der Gemeinde, und wir haben es auch einmal in der Woche per Zoom zum Austausch getroffen, und ich fand es sehr ermutigend, wenn man sich auch nicht persönlich begegnen konnte. So. Aber da war auch besonders das letzte Buch der Bibel, also am Schluss jetzt die Offenbarung, eine größere Herausforderung. Ja, wichtig beim Bibellesen ist auch das Durchhalten, auch wenn manches vielleicht unverständlich erscheint. Und gerade die Offenbarung erscheint uns ja irgendwie schwierig, unverständlich. Aber vielleicht ist ein Grund dafür, dass wir nicht in der gleichen Situation heute leben wie die ersten Empfänger, zumindest nicht wir in der westlichen Welt. Denn die Christen damals im Römischen Reich, so circa 100 nach Christus, die standen mächtig unter Druck. Also viele von ihnen starben als Märtyrer, und die Weltmacht Rom unter ihrem Kaiser Domitian damals, die verfolgten die Christen, weil sie einfach sich diesem Kaiserkult verweigerten. Gerade dieser Kaiser Domitian, er war irgendwie größenwahnsinnig, also er forderte Anbetung für sich selbst und er befahl dem Volk, ihn als Dominus et Deus anzureden, als Herr und Gott, und ihn anzubeten. Und deshalb baute er in Ephesus einen Kaisertempel. Und in diesem Tempel war eine Statue von ihm in vierfacher Größe. Und es gab Altäre, also wo er verehrt werden sollte. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass Johannes, der Apostel Johannes, der Älteste, der Leiter der Gemeinde in Ephesus war. Und dadurch natürlich in Konflikt mit diesem Kaiserkult kam und natürlich auch die ganze Gemeinde. Und der Kirchenvater Tertullian berichtet, dass Kaiser Domitian, dass der Johannes ihm zu gefährlich wurde, und er ließ ihn nach Rom bringen, um ihn zu verhören. Er ließ ihn foltern, indem er ihn in heißes Öl eintauchte und verbannte ihn danach auf die Insel Patmos, um seinen Einfluss in Ephesus auszuschalten. Ich kann mir vorstellen, welche Brandmale er an seinem Leib trug durch diese Misshandlung. Und nach dem Tod Domitians durfte Johannes nach Ephesus zurückkehren und seine Aufgabe als Bischof der Gemeinde wieder aufnehmen. Domitian selbst wurde auf Veranlassung seiner Ehefrau durch einen Sklaven ermordet, weil sie ihren Namen auf einer Todesliste entdeckte. Also so jämmerlich endete der selbsternannte Gott. Und mit der Verbannung von Johannes auf die Insel Patmos erreichte er genau das Gegenteil. Anstatt seinen Einfluss einzudämmen, erweiterte er sich, denn Johannes schrieb auf der Insel Patmos die Offenbarung, die wir heute lesen. Also das müssen wir berücksichtigen, wenn wir dieses Buch auch lesen. Und vielleicht können wir deshalb auch verstehen, dass die Offenbarung das meistgelesene Buch von Christen ist, die verfolgt werden, die in Verfolgung stehen, schon früher und auch heute. Warum? Weil die Offenbarung zeigt, wie alles endet. Wir sehen das Ziel, auf das alles zuläuft und natürlich auch den Weg dahin. Und dieser Weg ist nicht ein gemütlicher Rentnerspaziergang, wie ich ihn jede Woche mit dem Helmut mache, sondern das ist schon etwas mehr, eine große Herausforderung und bringt uns an unsere Grenzen. Ein Begriff, der häufig da auftaucht in diesem Zusammenhang, ist Bedrängnis oder Drangsal, wörtlich Einengung. Und was braucht man da, um Bedrängnis zu überstehen? Durchhaltevermögen. Und deshalb war das auch das Thema von Grundlektionen der ersten Christen, Apostelgeschichte 14. Da sagten die Apostel in dem ersten Alpha-Kurs, wenn man das so übertragen will, wir müssen durch viele Bedrängnisse hindurch in das Reich Gottes eingehen. Das sagten sie schon Leuten, die zum Glauben kamen. Ja, nicht aufgeben, wenn es eng wird, standhaft bleiben in Bedrängnissen, durchhalten, bis Jesus wiederkommt. Darum geht es in der Offenbarung und darum soll es auch in meiner Predigt heute etwas gehen. Durchhalten bis zum Ziel, möchte ich als Thema formulieren. Wie können wir das? In welcher Phase leben wir heute? Was kommt auf uns zu? Das sind viele Fragen, die ganz interessant sind und man könnte eine ganze Predigtreihe daraus machen, aber ich möchte nur da ein paar Aspekte hinweisen. Der erste Aspekt wäre, der Durchhalten erfordert ein klares Ziel. Ich lese so ab und zu Bücher über Zeitmanagement, obwohl als Rentner müsste ich das jetzt eigentlich gar nicht mehr, habe auch schon länger keins mehr gelesen, und über neue Erkenntnisse, wie das Leben gelingen kann. Das sind keine christlichen Bücher, aber sehr oft interessant. Manche sind natürlich Geld- und Zeitverschwendung, aber es gibt auch sehr gute. Ein interessantes, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, das war das Ergebnis einer 20-jährigen Studie einer international anerkannten Professorin, die sich der Motivationsforschung widmet. Und in ihrem Buch Psychologie des Gelingens heißt es, da präsentiert und bewertet sie die Ergebnisse. Und sie versucht, ein Konzept zu entwickeln, das jeder normale Mensch auch anwenden kann. Und sie wendet sich gegen dieses positive Denken, so wie wenn man muss nur positiv denken, dann erfüllt sich alles. Da sagt sie, das funktioniert nicht, das haben auch die Studien gezeigt, sondern sie empfiehlt das sogenannte mentale Kontrastieren. Ja, was ist damit gemeint? Das heißt ganz einfach, dass wir die Träume und Wünsche, die wir im Leben haben, mit der Realität zu konfrontieren, um dann zu konkreten Handlungsschritten kommen. Und das hat sie in einer Formel zusammengefasst, die heißt WOOP, also W-O-O-P. Das sind praktisch vier Schritte. Das W steht für Wish, also ein Wunsch. Der erste Schritt, demnach formuliere einen Wunsch, einen Traum, ein Ziel, das du anstrebst, das dir ganz wichtig ist. Dann das zweite, das O, heißt Outcome, Englisch, also das Ergebnis. Im zweiten Schritt stellst du dir vor, wie das bestmögliche Ergebnis aussieht, wenn du dein Ziel erreichst. Wobei Träumen ist erlaubt, aber es muss auch realitätsnah sein. Also wenn ich zum Beispiel heute jetzt mir wünschen würde, ich werde nochmal Fußballprofi mit knapp 65, dann wäre das wahrscheinlich unrealistisch. Also vielleicht eher Zeugwart zum Trikot hinrichten, aber nicht Fußballprofi. Gut, das wäre auch interessant, bei Bayern dann die falschen Trikots hinlege und so. Aber ja, dann der dritte Schritt, das zweite O, Obstacle, heißt Hindernis. Der dritte Schritt wäre, überlege dir, was dich an der Erfüllung deines Wunsches hindert. Also zum Beispiel Gewohnheiten, Überzeugungen. Und was hält dich davon ab, in Richtung Wunscherfüllung zu handeln? Und der vierte und letzte Schritt, da geht es dann um einen P wie Plan, also um einen Plan. Das heißt, mache dir einen konkreten Plan, wie du die Hindernisse überwinden kannst. Hilfreich kann eine sogenannte Wenn-Dann-Strategie sein. Also wenn das Hindernis X auftritt, dann werde ich den Gedanken oder das Verhalten Y anwenden. Kleines Beispiel, ein Sport. ich habe den Wunsch, joggen zu gehen am Abend. Das als Ergebnis denke ich mir aus, als bestes Ergebnis, ich fühle mich ausgeglichen. Das Hindernis, ich bin zu müde, wenn ich nach Hause komme. Der Plan, der vierte Schritt, das Hindernis überwinden, wenn ich um 19 Uhr nach Hause komme, dann werde ich sofort die Laufschuhe anziehen und loslegen. Also hört sich ein bisschen simpel an, aber es ist interessant, dass diese Methode in vielen Bereichen funktioniert und ja auch erforscht wurde. Also es gab viele Probanden, die das ausprobiert haben. Ja, ihr könnt es ja mal selbst ausprobieren. Also es gibt dazu eine eigene Webseite, whoopmylife.org, oder es gibt sogar eine App dazu, also ein ganzes System. Ja, ich denke, dass die Methode helfen kann, sicher realistische Ziele zu erreichen. Sie wurde immerhin 20 Jahre lang erprobt, aber sie ist doch auch stark abhängig von der Willenskraft des Einzelnen. Also wenn ich einfach keinen Bock habe zu laufen, dann nutzt das beste Wenn-Dann-System nichts. Aber ja, die Frage, fragt euch vielleicht, warum erzählt er das? Das ist eigentlich keine Predigt oder so. Ganz einfach, die Methode geht von einem Grundgedanken aus, der bei unserem Thema eine entscheidende Rolle spielt. Denn wer durchhalten will, braucht ein klares Ziel vor Augen. Wenn ich kein Ziel habe, dann habe ich auch keine Motivation zum Durchhalten. Ein Ziel, für das es sich lohnt, Schwierigkeiten auszuhalten und Widerstand zu leisten. Je größer und wichtiger ein Ziel ist, desto stärker ist die Motivation, auch durchzuhalten. Und das gilt nicht nur für die kleinen Bereiche unseres Lebens, sondern noch viel mehr im Hinblick auf die Zielrichtung unseres ganzen Lebens. Es geht hier aber auch um Ziele, die das irdische Leben überdauern, also nicht nur das, was uns heute beschäftigt. Denn der Mensch ist zur Ewigkeit geschaffen. Das kommt immer wieder auch in der Bibel heraus. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, hier sich auf der Erde zu verlieren, sondern für die Ewigkeit. Das ist eigentlich Gottes Plan für jeden Menschen. Und er wird immer unzufrieden und unerfüllt bleiben, wenn sein Lebensziel auf Irdisches begrenzt ist. Und ich möchte dich auch heute Morgen ganz konkret fragen, ja, welches Lebensziel, welchen sehnlichsten Wunsch hast du vor Augen für dein Leben hier und für die Ewigkeit? Wo möchtest du deine Zukunft verbringen, auch wenn dein irdisches Leben zu Ende ist? Und das ist ganz sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt, also nicht erst so kurz vor 70 oder so, sondern je früher, desto besser. Und beim Lesen des Neuen Testaments haben wir auch gemerkt in dieser Gruppe immer wieder, und das fällt auch auf, dass es hier nicht um ein, sagen wir mal, 7-Punkte-Programm geht, das ins Paradies führt, sondern es geht letztlich um eine enge Beziehung zu dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also zu Jesus, Johannes 14, Vers 6. Und doch gewährt uns die Offenbarung einen Blick hinter den Vorhang. Wir dürfen einen Blick werfen in die himmlische Welt. Und deshalb, was wir zum Durchhalten brauchen, ist der Blick auf das Ziel, eine klare Vorstellung von der Zukunft. Ich möchte euch jetzt mal so ein Beispiel aus der Offenbarung nennen, also einen Einblick auf das Ziel, das uns erwartet in der himmlischen Welt. Also der zweite Punkt, durchhalten mit dem Blick auf das Ziel. Und das ist das Typische bei der Offenbarung, wenn ihr die mal lest, also ich möchte euch wirklich begeistern dafür, dieses Buch zu lesen, auch wenn ihr die Hälfte nicht versteht, dieser ständige Blickwechsel zwischen Himmel und Erde. Der Johannes sieht mal wieder in den Himmel, dann sieht er wieder auf die Erde, was da geschieht, und dann wieder in den Himmel, dann ist er wieder vor dem Thron Gottes und so weiter. Also das wechselt ständig. Und was will uns das sagen? Was lernen wir daraus? Erstens mal, alles irdische Geschehen wird im Himmel vorbereitet und von dort aus gesteuert. Die Kommandozentrale der Weltgeschichte ist weder in den USA noch in China noch in Russland oder sonst irgendwo, sondern der Thron Gottes. Da ist die Kommandozentrale für alles, was heute auf der Welt geschieht. Und auch in der Offenbarung sehen wir, auch alle Gerichte über diese Welt werden dort beschlossen und beauftragt. Das ist das eine. Das andere ist, alle irdischen Bedrängnisse sind nur durchzuhalten mit diesem Blick auf das Ziel. Und deshalb blendet Johannes immer wieder so eine Vorschau ein. Also wie so, wenn man einen Film anschaut, dann kommt ja oft eine Vorschau vorher und so eine Vorschau hat ja die Aufgabe, das Interesse zu wecken. Also jetzt, du musst jetzt unbedingt diesen Film anschauen. Da werden dann die besten Szenen ausgewählt und so weiter. Und das soll ja Interesse zum Anschauen wecken. Und so soll die Vorschau, die Johannes uns immer wieder gibt, sie will die Sehnsucht wecken, unbedingt dabei zu sein, unbedingt am Ziel anzukommen. Ein Beispiel dafür, Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Ich lese das gerade mal kurz vor. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, also zu Johannes, diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ja, hier bekommen wir einen wunderbaren Blick auf die Menschenmenge, die schon am Ziel ist. Also das ist schon, ist zwar Offenbarung 7, aber da geht es schon Richtung Offenbarung 22, also nicht chronologisch. Und hier ist von einer unzählbaren Volksmenge die Rede, die am Ziel ist. Und Johannes sieht und hört dort, wer sie sind, woher sie kommen. Und ich weiß, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, aber man kann darin auch die Gesamtheit der Gläubigen sehen, die schon am Ziel sind, die Gläubigen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und so weiter. Und unsere Vorstellungskraft ist natürlich da begrenzt von dieser himmlischen Welt. Ich möchte nur so ein Stichwort, ein paar Dinge aufzählen, die hier genannt sind. Also sie stehen vor dem Thron Gottes, sie sehen den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und sie beten ihn an. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können heute Gott nicht sehen in dem Sinn, nur im Glauben und im Geist, aber da werden wir Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Dann, sie sind Teil der unsichtbaren Welt. Sie sind nicht allein, das sind Engel, da ist von 24 Ältesten die Rede, da ist von vier lebendigen Wesen die Rede, da sind wohl die Cherubim, die auch im Propheten Hesekiel auftauchen. Also sie sind da in einer ganz tollen Gemeinschaft. Sie sind da eine ganz tolle Community, würde man heute sagen. Und was gibt es Besseres? Sie dienen Gott Tag und Nacht und wohnen in der Gegenwart Gottes. Interessant ist, dass hier von einem Tempel die Rede ist, einem Tempel, der im Himmel ist. Und da werden sie Gott dienen Tag und Nacht. Das heißt, die werden ja gar nicht müde, die brauchen keinen Schlaf. Kann man sich alles nicht vorstellen, aber es ist so. Dann, sie sind gerecht, fertig, vollkommen gerecht, freigesprochen, gereinigt, befreit von jeder Sünde. Sünde ist überhaupt kein Thema mehr, ihre Erlösung ist vollkommen, sie sind nach Geist, Leib und Seele erlöst, sie sind am Ziel. Was gibt es für eine schönere Aussicht, als sich nicht mehr mit dem alten Adam herumärgern zu müssen, der uns immer wieder auch jeden Tag Mühe macht. Dann, sie genießen eine ungetrübte Freude. Wie Jesus schon sagte, als er sich verabschiedete, eure Freude wird niemand von euch nehmen. Und da wird dies Wirklichkeit sein, denn es gibt kein Leid mehr, keine Tränen, keine Krankheit, kein Hunger, kein Durst, keine Hitze mehr, sondern vollkommene Freude, völlige ungetrübte Freude, keine Hindernisse mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Und das etwas vom Höchsten, was hier berichtet wird oder gesagt wird, sie werden von Jesus, dem Lamm, behütet und zu frischen Wasserquellen geführt. Mir ist das erste Mal aufgefallen, dass hier gleichzeitig von Jesus die Rede ist als Lamm und als Hirte. Eigentlich ist ja der Hirte der über den Lämmern, also über den Schafen steht. Aber er wird als beides bezeichnet. Das Lamm Gottes, der Erlöser dieser Welt, ist auch der Hirte ist natürlich der Hirte seiner Gemeinde. Und er führt sie zu frischen Wasserquellen, also zu Quellen des ewigen Lebens. Und das, wenn es jetzt klingelt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Da wird diese Zusage vollkommene Wirklichkeit. Da wird das dann sich vollkommen erfüllen. Und wer Psalm 23 kennt, der letzte Vers bei Luther heißt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, aber der Elberfelder wird es in andere übersetzen, kommt vielleicht besser zum Ausdruck, ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und das ist das ist der Zustand, wo die Rückkehr abgeschlossen ist, dass wir zurückkehren ins Haus des Herrn ein Leben lang. Ja, der Hirte führt sie zu den Wasserquellen des Lebens, also das ewige Leben, das Jesus uns heute schon verspricht. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da wird das vollkommene Wirklichkeit. Und ewiges Leben, da haben wir oft eine einseitige Vorstellung davon, als ob es nur darum ging, dass es ein unaufhörliches Leben ist. Also dass wir das nur zeitlich irgendwie verstehen. Aber Ewigkeit ist nicht in erster Linie ein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Ewiges Leben ist Leben von anderer Qualität. Weil ewiges Leben ist Leben Gottes und das empfangen wir dort in Vollkommenheit. Ein Leben, das über Raum und Zeit steht und deshalb auch natürlich unbegrenzt ist, weil es außerhalb der Zeit steht. Letztlich ein Leben in der Liebe. Denn wer liebt, der verliert den Zeitbegriff, der vergisst die Zeit. Das ist das Wesen der echten Liebe. Die zeitliche Dimension, die ergibt sich aus dem göttlichen Ursprung. Und das alles ist versprochen und das gilt heute schon, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und die vollkommene Erfüllung, das erleben wir dann, wenn wir bei ihm am Ziel sind. Dann, dass wir es vollkommen genießen können, was das überhaupt alles bedeutet, wenn wir vor Gottes Thron stehen. Und solch eine wunderbare Zukunft, das kann uns kein Mensch dieser Erde versprechen. Keine Religion, keine Ideologie, keine Philosophie oder sonst irgendwas. Versprechen vielleicht schon, aber keiner kann das garantieren. Und ist das nicht Motivation schon genug, um in schwierigen Zeiten durchzuhalten und standhaft zu bleiben? Lohnt es sich nicht, gerade daraufhin alles auf eine Karte zu setzen, um dieses Zieles willen? Ja, was sind schon die paar Jahre, die wir hier leben, im Vergleich zur Ewigkeit, im Vergleich zum Thron Gottes? Weiß nicht, wer die Losung heute Morgen gelesen hat, die hat mich etwas deprimiert. Da hieß es Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Psalm 90, ja, ich habe übergerechnet. Wie alt werde ich dieses Jahr? Ach so, okay. 65, so arg weit ist er nicht mehr bis 70. Und ja, also die Einschläge kommen näher und welches Ziel habe ich in meinem Leben? Lohnt sich nicht erst jetzt zu stellen, wenn man in Rente ist, sondern schon je früher, desto besser. Aber noch ist es ja nicht so weit. Wir sind noch nicht dort. Noch gibt es Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Es gibt Bedrängnisse und die nehmen sogar zu, je näher das Ende der Welt kommt. Die Offenbarung zeigt uns, wenn man so will, den Showdown der Weltgeschichte, was geschieht, wenn es dem Ende zugeht, die Zuspitzung des Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf wird stärker, je mehr es dem Ende zugeht. Denn die letzten Gefechte vor dem Ende eines Krieges, das sind in der Regel die schlimmsten. Und warum? Weil der Teufel weiß, dass er ein Besiegter ist. Weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und weil Jesus ihn ja bereits am Kreuz besiegt hat, da wird uns das Kreuz nochmal ganz lebendig in der Offenbarung, was das Kreuz Jesu bedeutet. Kolosser 2, Vers 15, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er, also Christus, einen Triumph über sie gehalten. Und dieser Triumph, der galt seit dem Kreuzestod, der gilt heute und der gilt noch viel mehr in der Zukunft. Deshalb ist das Hauptthema der Offenbarung der Sieg des Lammes über alle Feindesmächte. Und hier wird deutlich, wie dieser Sieg endgültig und weltweit Wirklichkeit wird. Ja, was bedeutet das aber jetzt für uns heute? Wir stehen bereits auf der Seite des Siegers, das ist da das Wunderbare. Aber der Kampf bleibt uns deshalb ja auch nicht erspart. Es können trotzdem bedrängende Situationen auf uns zukommen. Wir stehen auf dem Schlachtfeld. Und das sollten wir als Christen noch viel mehr begreifen. Hey, wir sind nicht in der Komfortzone als Nachfolger Jesus, sondern wir sind im Kampf, wir sind auf dem Schlachtfeld, wir sind noch nicht am Ziel. Auch wenn wir auf der Seite des Siegers stehen, wird uns der Kampf nicht erspart. Und es kommt darauf an, auf dieser Seite zu bleiben und sich durch Bedrängnisse nicht wegdrängen zu lassen, sondern durchzuhalten, bis wir am Ziel sind. Und was bedeutet es, durchzuhalten? Dazu vielleicht noch ein paar Gedanken. Ich habe ja schon angekündigt, eigentlich reicht eine Predigt gar nicht, aber ich möchte versuchen, euch da noch ein paar Hinweise, praktische Vorschläge zu machen oder das, was mir eben wichtig geworden ist. Durchhalten bedeutet bei Jesus bleiben. Nur bei ihm, in ihm und durch ihn können wir alle Hindernisse auf dem Weg zum Ziel überwinden, weil er der Sieger ist. Gott, der Apostel Paulus sagt in diesem Auferstehungskapitel, 1. 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat und gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder mit Offenbarung 7 gesprochen, wir wollen bei dem guten Hirten bleiben. Er führt uns ja heute schon zu Wasserquellen des Lebens. Er stillt heute schon unseren Mangel. Und der hochbetagte Apostel Johannes, der schreibt in seinem ersten Johannesbrief, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart wird, das heißt, wenn er wiederkommt, Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Kindlein heißt dem Luther so schön, Kindlein, bleibt bei ihm. Er war der Apostel der Liebe und das war das größte Anliegen für ihn, dass seine geistlichen Kinder bei Jesus bleiben. Und da gibt es eine Taktik Satans, auf die ist auch wichtig, dass wir die Taktik des Feindes kennen, die heißt Verführung. Das heißt, er versucht mit allen Mitteln, uns wegzulocken vom guten Hirten und von der Herde. Und dazu hat er eine Menge Methoden, und die wir aber, wenn wir das Wort Gottes lesen, durchschauen können. Er lockt zum Beispiel durch falsche Hirten, falsche Christusse. Matthäus 24, dieses Kapitel, das auch wichtig ist und zusammen mit der Offenbarung, das sagt Jesus auf die Frage, welche sind die Zeichen deiner Ankunft? Und da sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Lehrer mit falschen Heilsversprechungen, mit Versprechungen, die dazu dienen, uns vom wahren Hirten wegzulocken letztlich. Und dann versucht er natürlich auch, unsere Gedanken abzulenken, weg von Christus, dass wir gar nicht mehr an Jesus denken Und das können tausend Dinge sein. Oft, das muss ja gar nichts Schlechtes sein, sondern oft sind es die alltäglichen Kleinigkeiten. Lukas 21 sagt Jesus, achtet darauf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Sorgen der Nahrung und Kleidung und so weiter. Also man kann so in dem Strudel des Irdischen sich verrennen, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, groß über Jesus nachzudenken. Und dann hat der Feind sein Ziel erreicht. Ja, und 2. Korinther 11, Vers 3 könnt ihr dann nachlesen, da kommt, wird es angesprochen. Oder eine andere Methode ist das einfach die Anpassung an das Denkschema dieser Welt. Nicht nur Christen, sondern auch andere wache Zeitgenossen, die beklagen zurzeit diese Cancel Culture. Das heißt, alles, was nicht passt irgendwie in den Mainstream, das wird irgendwie niedergebügelt, das wird irgendwie gar nicht beachtet, es werden an Universitäten Leute nicht eingeladen, die eine abweichende Meinung haben. Es installiert sich so eine komische Sprachpolizei, weil, wenn man nicht mehr alles sagen darf, so ein beliebtes Wort ist ja Rassismus im Moment, also wer da irgendwo sich in die Nähe begibt, der hat gleich verloren. Also selbst wenn so ein Mensch, ein toller Fußballer, der mal beim besten Verein der Welt, Deutschlands gespielt hat, Nationaltorhüter war, und man weiß, der hat ein wenig ein loses Mundwerk, der provoziert gern auch, wenn der in einem privaten Chat, in einem privaten, nicht im öffentlichen, im privaten Tweet einem anderen, der auch nicht gerade die hellste Kerze ist auf dem Kuchen der Fußballwelt, etwas schreibt, und der ist dann auch noch so schlau und macht es öffentlich, und eigentlich ist es ja harmlos, aber mein Lieblingstorhüter Lehmann verliert dadurch den Job bei seinem Arbeitgeber, obwohl der Arbeitgeber, die Investoren, auch sich nicht gerade durch moralische Vorzüge unbedingt hervorheben. Und ich will nur, dass der Blödsinn geredet hat, ist ja klar, aber welche Konsequenzen gleich das hat, diese übertriebene Reaktionen und wie man so ganz arg darauf achtet, ja nicht aufzufallen, sprachlich, wenn man gleich, Leute, wo führt das hin? Wir dürfen heute nicht mehr von Indianer sprechen. Wir haben früher Cowboy und Indianer gespielt, das darf man heute gar nicht mehr sagen, weil man dann gleich rassistisch angehaucht ist, weil man nicht mehr Indianer sagen darf. Also, ja, das nur so als Beispiel. Wir müssen es einfach beobachten, wie sich die Zeit entwickelt und so unsere ach gepriesene Toleranz doch ganz schnell ein Ende hat. Und letztlich steckt auch der Feind dahinter, und er versucht durch seine beste Methode ist einfach die Vermischung von Wahrheit und Lüge. Die Verführung zum Bösen, die geht immer über eine Vermischung. Also das Böse kommt nie in Reinkultur, sondern es kommt durch die Hintertür des Guten, wenn man so sagen will. Das wird so ein Giftpaket mit ganz kleinem Anteil von Gift, das dann aber nachher irgendwo tödlich ist. Das ist die uralte Strategie aus 1. Mose 3, da finden wir das schon, als die Frau die Frucht sieht, die so begehrlich ist. Es heißt dort, sie sah die Frucht an, sie sah schmackhaft aus, eine Lust für die Augen, begehrenswert. Also schöne Verpackung, aber darin lauert letztlich der Tod. Im Moment ist ja so ein großes Thema Klima und Umwelt, und ich finde es auch gut, ich finde es sehr gut. Ich beschäftige mich sehr, seit ich in Rente bin, mehr mit Vögeln, also die machen mir einfach Spaß, und habe mich früher nie so dafür interessiert. Und merkt es erst richtig, wie der Mensch den Lebensraum vieler Vögel zerstört hat, indem jeder meint, er muss einen Schottergarten anlegen und dadurch immer weniger Vögel in unserer Natur sich ausbreiten können. Oder vor kurzem sah ich eine Dokumentation über Vögel, die am Boden brüten. Die haben ein ganz großes Problem und deren Zahl hat ganz stark abgenommen. Und es ist schon wichtig, dass wir uns da Gedanken darüber machen. Aber was wir heute sehen, ist ein Paket, das letztlich die Schöpfungsordnung Gottes ausschließt. Also es wird ein Konzept erstellt nach einem anderen Menschenbild, aber letztlich ohne Gott. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, denn die Welt wird nicht besser durch eine bessere Umwelt, sondern durch erneuerte Menschen. Es geht nicht nur um eine äußere Umwelt, um eine saubere Umwelt, sondern auch um eine innere Umwelt. Und da ist es wichtig, das ist unsere Aufgabe als Christen auch da, das Evangelium zu verkündigen. Und der Plan heute aber, den man hört, ist, da wir schaffen das ohne Gott, ohne nach unseren eigenen Vorstellungen. Aber das funktioniert nicht. Das wird nie funktionieren. Warum? Weil der Mensch nicht in der Lage dazu ist. Wisst ihr, wann Umwelt und Natur perfekt sind? Lest Offenbarung 20 und dann Jesaja 2, Jesaja 11 und noch andere Stellen im Alten Testament. Das wird erst sein, wenn das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet ist und Jesus der Herr ist über die ganze Welt. In Jesaja 11 finden wir dann zum Beispiel die Aussage, dass Frieden in der Natur herrscht und es wird der Wolf neben dem Lamm weiden. Die werden friedlich miteinander zusammenleben und der Säugling wird mit der Schlange spielen. Das sind ja alles, heute ist ja alles heute nicht möglich. Und das allein schafft Gott. Und deshalb die Testfrage bei allen diesen Heilsversprechen, die wir heute hören, oder bei allen Konzepten: Welches Menschenbild steckt dahinter und welche Vorstellung von Gott? Das ist wichtig, dass wir das beachten. Eine andere Taktik ist, die Schafe von der Herde wegzulocken, die Herde zu zerstreuen. Das will auch der Feind, nach dem Motto: Teile und herrsche. Die Gemeinde Jesu zu zerstören durch Spaltung, durch Irrlehren, durch Streitigkeiten und so weiter. Und das erleben wir auch jetzt komischerweise in dieser Pandemiezeit, wo ja eigentlich die Christen mehr zusammenhalten sollten. Stattdessen streiten sie sich über Dinge oft, die gar nicht so wesentlich sind. Und letztlich steckt auch der Feind dahinter, der hier Unruhe schürt. Das Ziel des Feindes ist, das Volk Gottes zu zerstören, sowohl die Gemeinde Jesu als auch das Volk Israel. Das erleben wir jetzt wieder in diesen Tagen, wieder so ein Anlauf, das Volk Gottes zu zerstören. Aber wir haben die Verheißung, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das sagt Jesus. Ganz egal, was der Feind macht und tut, er wird nicht siegen. Aber es kommt eben zum Kampf. Ja, und dann noch ein letzter Gedanke: Durchhalten bedeutet, am Wort Gottes festzuhalten. Entscheidend für ein Schaf ist es, dass es auf die Stimme des Hirten hört, dass sie die Stimme des Hirten kennt und dass sie diesem Hirten nachfolgt. Und Jesus ist ja der gute Hirte und er redet bis heute durch sein Wort, die Bibel. Und wir haben ja auch in dieser Bibelgruppe gemerkt, es ist so wichtig, dass wir die Bibel im Zusammenhang lesen, das Neue Testament, aber auch das Alte Testament. Wer sich nur von einzelnen Brocken ernährt, der braucht sich nicht wundern, wenn er geistlich ungesund lebt, wenn er Ernährungsprobleme hat, wenn er gesundheitliche Probleme hat, also geistlich gesehen. Und viele Stellen können wir auch nur verstehen, wenn wir sie im Zusammenhang lesen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Bibellese ist nicht so eine Kopfsache, sondern es ist die Gemeinschaft mit dem guten Hirten. Es ist auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Ich muss nicht alles verstehen, aber der gute Hirte wird mir das durch seinen Geist deutlich machen, was für mich heute wichtig ist. Und da möchte ich euch ermutigen, da genau da an der Stelle durchzuhalten. Denn das ist die wichtigste Strategie Satans, die Leugnung und Verfälschung von Gottes Wort, die Entwurzelung der Gläubigen aus diesem Wort Gottes, aus diesem Fundament, die Autorität der Bibel zu untergraben. Auf ein instabiles Fundament kann nichts gebaut werden. Und deshalb gilt es gerade an dieser Front besonders wachsam zu sein und da am Wort Gottes festzuhalten. Vielleicht hat es jemand gemerkt, ich habe es auch nur zufällig eigentlich mitbekommen, am 18. April war ein denkwürdiger Tag. Da war nämlich vor 500 Jahren, am 18. April 1521, der Reichstag in Worms Und der hat sich jetzt am 18. April also gejährt. Und dann in diesem entscheidenden Tag sollte ja Luther vor Kirche, Kaiser und Fürsten seine Schriften widerrufen. Er dachte zuerst, er kann mit denen diskutieren. Sie sollten ihm vom Wort Gottes her beweisen, dass er irrt und so. Aber die wollten gar nicht diskutieren, sondern es gab nur eine Option, Widerruf, ja oder nein. Und da war er zunächst so geschockt, dass er am ersten Tag, am 17. April, war er ganz unsicher und durcheinander und hat nur kleinlaut irgendwas gesagt. Und dann wurde ihm eine Nacht Bedenkzeit gegeben. Und ich kann mir vorstellen, was in dieser Nacht im Luther, dass der sicher nicht geschlafen hat, sondern dass er da gekämpft hat. Und dass Gott ihm da etwas geschenkt hat, was er am nächsten Tag in besonderer Weise bekam, nämlich diese Standhaftigkeit, dieses Durchhaltevermögen. Und er sagte ja da an diesem, da war ja nicht irgendeiner der Vorsitzende, sondern Kaiser Karl V., der, wenn man so sagen will, der aufstrebende Weltherrscher. Und er sagt da, wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde, derweil allein dem Papst und den Konzilien glaube ich nicht, da es feststeht, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben. So bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Später wurden dann diese Worte überliefert. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Die Konsequenz war, dass er in die Reichsacht kam, also jeder musste ihn ausliefern. Er dachte schon, er stirbt jetzt als Märtyrer, aber er wurde dann entführt auf die Wartburg. Und was hat er dort gemacht? Das war keine so einfache Zeit für ihn. Er sagt, er fühlt sich wie Johannes auf Patmos in der Offenbarung. Und was hat er aber dort, das wichtigste Produkt, das er dort fertiggebracht hat auf der Wartburg, ist das die Übersetzung des Neuen Testaments in 11 Wochen. In 11 Wochen hat er das gesamte Neue Testament übersetzt auf dieser Burg. Was wäre, wenn Luther widerrufen hätte? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Reformation wäre mit einem Schlag zu Ende gewesen. Und die Reformation, die ganz Europa, die ganze Welt verändert hat letztlich, ich weiß nicht, wie das heute wäre. Aber er hat durchgehalten, er hat standgehalten. Und so gab es viele Männer und Frauen in der Kirchengeschichte, die durchgehalten haben. Und warum? Weil sie ein wunderbares Ziel vor Augen hatten. Und das sollte uns auch Motivation genug sein. Amen.